beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, ein herzliches Dankeschön für das Willkommen und die Einladung. Ich habe natürlich auch herzliche Grüße mitgebracht, herzliche Grüße von den Geschwistern in Nürtingen. In dieser Predigt soll es heute Morgen um die Gelassenheit gehen. Um die Gelassenheit als eine geistliche Grundhaltung, die wir brauchen, um unseren Alltag zu bestehen und unser Leben zu meistern. Die Gelassenheit. Ich will mit euch 3 Schritte dazu gehen. Zunächst mal schauen, was ist das eigentlich? Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gelassenheit sprechen, als einer geistlichen Grundhaltung? Im Zweiten geht es dann darum, warum sie denn eigentlich so nötig ist für unsere Alltagsbewältigung. Und drittens dann natürlich, wie wir zu dieser Gelassenheit kommen. Gelassenheit ist ja eine Haltung, die wir alle irgendwie kennen, die wir uns manchmal vielleicht mehr wünschen. Aber wir alle kennen Menschen, wo wir sagen, ja, das ist eine gelassene Person. Ich hatte über viele Jahre einen Gemeindeleiter. Dessen Lieblingsspruch war, schauen wir mal. Und sein Lieblingswort war unaufgeregt. Und immer wenn es mal in der Sitzung so richtig heiß herging, sagte er, da gehen wir doch jetzt mal ganz unaufgeregt dran. Mich hat das am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, oh, das klingt ja so nach... So nach dem nassen Waschlappen kann ich dann gar nichts aus dem Sessel heben. Und mit der Zeit habe ich entdeckt, dieser liebe Bruder ist ein Mann der Gelassenheit. Und je länger, je mehr habe ich diese Unaufgeregtheit sehr zu schätzen gewusst. Es war Gelassenheit. Und er hat mir sehr geholfen, gerade wenn ich mich unter Druck gesetzt fühlte und meinte, jetzt muss man doch was tun und jetzt muss man doch Stellung beziehen und jetzt muss man doch was sagen. Und wenn ich immer schon in den Startlöchern gegraben habe, dann hat er mir sehr geholfen, noch einmal drüber schlafen, noch einmal einen Schritt zurückgehen, noch einmal die Dinge bedenken. Schauen wir mal. Das ist für mich so ein Inbegriff einer Gelassenheit, die vielleicht so ein bisschen wurschtig daherkam, schauen wir mal, aber eigentlich eine tiefe geistliche Wurzel hatte. Er hat mir in meinem Dienst sehr, sehr geholfen und ich rechne ihm das sehr hoch an. Gelassenheit. Also zunächst einmal die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Gelassenheit als einer geistlichen Grundhaltung? Also nicht nur eine menschliche oder eine Charaktereigenschaft, sondern etwas, was der Geist Gottes schenkt. Und da will ich auf zwei Dinge hervorheben. Gelassenheit ist die Fähigkeit, die vielfältigen Dinge des alltäglichen Lebens, alles, was das Leben so an uns heranspült, diese Dinge da sein zu lassen. Da kommt das Wörtchen her, lassen, die Dinge da sein lassen. Zunächst einmal an alle Dinge heranzugehen mit dem Eingeständnis, sie dürfen jetzt auch da sein. Das klingt ein bisschen chinesisch. Das heißt sehr konkret, dass wir uns immer wieder neu davor hüten, die Dinge schnell oder vorschnell zu beurteilen und zu bewerten. Ein großes Problem in unserer Alltagsgestaltung ist der Druck und ich glaube, er ist heute mehr denn je da, zu allem ganz schnell und ganz geschwind eine feste Meinung zu haben, einen festen Standpunkt zu haben und uns sofort ein Bild machen zu können und sofort die Dinge bewerten und zu beurteilen. Ja, also so ein Spruch wie, ja, hast du keine Meinung dazu? Ja, hast du keinen Standpunkt dazu? Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Und unglaublich schnell machen wir uns ein Bild und bewerten und beurteilen die Dinge. Der Vorgang der Bewertung und der Beurteilung ist auch immer der Vorgang, dass ich mich der Dinge bemächtige. Und gerade Dinge, vor denen ich ein bisschen Respekt habe, vielleicht sogar Angst, da neige ich besonders schnell dazu, sie zu bewerten. Denn alles, was ich bewerte und beurteile, so tickt unsere Seele, das fühlt sich so an, als hätte ich es im Griff. Es täuscht natürlich, aber es fühlt sich zumindest so an. Wenn ich etwas über die Jahre gelernt habe, dass die meisten Dinge nicht so sind, wie sie am Anfang aussehen. Wie oft habe ich in meinem Leben, auch in meinem Dienst, innerlich Abbitte tun müssen, weil ich geschwind schon ein Urteil hatte und geschwind eine fertige Meinung und nachher merkte, nein, nein, das ist ganz, ganz anders. Die Situation ist viel komplizierter. Diese Person, die du so schnell eingeschachtelt hattest, das ist noch jemand ganz anders. Paulus warnt ausdrücklich vor dem Richten, also vor dieser Haltung, ich mache überall gleiche Schächtele und stecke alles schnell ein und sortiere die Dinge und bewerte sie und beurteile sie und habe dann das gute Gefühl, ich habe die Dinge im Griff. Nein, sagt Paulus, das sollen wir nicht tun. Jesus erzählt das Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut. Und da gibt es eben die ganz Übereifrigen, die wollen gleich ans Jäten gehen. Ja, ja, wir müssen doch das Unkraut gleich rausholen. Und das Unkraut, so war das damals und ist heute sicher auch noch so, sieht in einer bestimmten Wachstumsphase genauso aus wie der Weizen. Und ehe man sich versieht, rupft man das eine mit dem anderen raus. Und der Herr sagt, wartet ab, urteilt nicht zu schnell. Bleibt gelassen, lasst die Dinge miteinander wachsen. Und an der Stelle hilft die Botschaft vom Gericht, die ja zum Evangelium unbedingt dazugehört, sehr zur Gelassenheit. Wir wissen, ja, es kommt der Tag, ja, ja, es kommt der Tag. Da werden die Dinge bewertet und doch noch einmal anders, als wir das können. In einer umfassenden und endgültigen Weise. Und so lange können wir gelassen sein. Gelassen also, ich erlaube mir und ich gestatte es mir, nicht immer gleich eine Meinung, nicht immer gleich einen fertigen Standpunkt und auch nicht immer gleich ein fertiges Urteil zu haben. Die Dinge da sein zu lassen. Also ich stelle sie so vor mich hin und ich gestehe ihnen zu, dass sie erst einmal da sind, ohne gleich mich ihrer zu bemächtigen, indem ich gleich an ihnen rumschraube oder gleich versuche, Einfluss zu nehmen oder sie gleich zu bewerten. Das gilt auch für die inneren Dinge. Die Welt sind ja nicht nur die Dinge da draußen, wir haben ja auch unsere Innenwelt, die Welt unserer Emotionen und Gedanken, unserer Pläne und Wünsche, unserer Antriebe, unserer Regungen und Strebungen, wie auch immer man das nennt. Ich mache nochmal ein Beispiel. Ich bin in einer Familie, in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen, in der zum Beispiel Wut verboten war. Wut ist unchristlich. Wut zu zeigen war ein No-Go. Das ging gar nicht. Ja, und wenn dann doch mal die Wut so hoch kochte, was machte man? Man drückte sie weg. Die gibt's hier nicht. Ja? Das ist nicht gelassen. Gelassen heißt, ich gestehe ein, dass die Wut erstmal da ist. Gelassen heißt nicht rauslassen, ja? Aber gelassen heißt, ich gestehe mir ein, dass die Dinge da sind. Ich gestehe mir ein, auch als ein guter Christ, ja, kenne ich Gefühle von Wut und Zorn und was es sonst noch auf dieser Palette gibt. Ich bewerte das nicht gleich. Ich sage nicht gleich, das muss weg. Das ist unchristlich oder was auch immer. Nicht so schnell urteilen, auch die Dinge, die in uns auftauchen. Und wir alle wissen heute, dass das Wegdrücken und das Leugnen der Dinge, ist auch eine Form von Bewertung, dass das nicht hilfreich ist, sondern alles, was wir wegdrücken und leugnen, krabbelt unterm Teppich lang und kommt dann an irgendeiner Stelle raus, wo wir es gleich gar nicht brauchen können. Da sein lassen, das ist Gelassenheit. Es ist erstmal so, ich lasse die Dinge erstmal so stehen. Ich bewerte sie nicht gleich, sondern ich nehme sie allererst mal wahr. Wir Menschen ticken ja so, dass wir zunächst etwas wahrnehmen, dann darüber reflektieren und es bewerten und dann zu einer Handlung kommen. Wir moderne Menschen, das sind wir ja alle, wir haben diesen ersten Schritt heutzutage, den schlabbern wir oft zugunsten des zweiten und dritten Schrittes. Wir bewerten immer gleich, wir reflektieren gleich alles und wir machen immer gleich ein Handlungskonzept daraus. Und all die großen Lehrer des Gebetes mahnen uns immer, komm mal zum ersten Schritt zurück. Schau erst mal. Schauen wir mal, ja? Schau erst mal. Guck erst mal. Nimm erst mal wahr. Guck noch mal hin. Und noch mal. Nimm erst mal wahr. Lass die Dinge erst einmal vor dir sein. Das ist Gelassenheit. Und noch einen zweiten Gedanken dazu. Das folgt daraus. Gelassenheit bedeutet, ich kann zu den Dingen in mir drin und zu den Dingen, die von außen her an mich rankommen, in einen inneren Abstand treten. Wir kennen das. Wir sagen dann, da hat jemand einen gesunden Abstand zu einer Sache oder eben keinen guten Abstand. Also einen inneren Abstand, ich sage es besser, in ein inneres Gegenüber zu den Dingen. Also, ich spüre, ich bin mit den Dingen um mich herum, mit meinen Aufgaben, mit meinem Alltag, mit meinen Diensten in der Gemeinde, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, nicht identisch, sondern das ist da vorne und ich bin hier. Ich kann zu den Dingen in ein inneres Gegenüber treten. Da sagen wir, da geht jemand ganz in seinem Hobby auf. Ganz schlecht, ganz schlecht. Da ist diese Grenze zwischen dem eigenen Ich, zwischen dem eigenen Selbst, zwischen der eigenen Identität und der Sache ins Schwimmen geraten. Ist auch für Mitarbeiter was ganz Wichtiges, sich nicht mit dem Dienst zu identifizieren. Der Dienst ist nicht ich, da ist noch ein innerer Abstand. In einer Gemeinde gab es eine ältere Schwester, die vor Grundlegung der Welt schon begonnen hatte, den Büchertisch zu machen. Büchertisch. Und sie bestand darauf, in jedem Gottesdienst im Rahmen der Information eine Buchempfehlung abzugeben. Und das war über die Jahre für die Gemeinde etwas bemühend. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Und alle stöhnten über diesen Part im Gottesdienst, wo dann wieder die obligatorische Buchempfehlung kam. Und keiner traute sich, dieser Schwester zu sagen, dass es über die Jahre doch auch gut wäre, diesen Dienst auch abzugeben. Weil alle spürten, sie ist mit diesem Dienst identisch. Sie ist nicht gelassen. Sie hat keinen inneren Abstand. Alles, was diesen Büchertrift betraf, betraf sie persönlich im Innersten, in ihrer Existenz. Tja, hatte der Pastor natürlich den schönen Job, dieser Schwester das leise weinend nahezulegen, dass es an der Zeit wäre, diesen Dienst auch in jüngere Hände zu legen. Und da ist eine Bombe hochgegangen. Das war ganz, 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 ganz schwierig. Ein Beispiel für nicht gelassen sein in einem Dienst. Es ist so wichtig, dass wir auch in unseren Diensten in der Gemeinde, bei allem Engagement, bei aller Leidenschaft, gelassen sein können. Dass wir spüren, ich bin mit meiner Aufgabe, mit meinem Dienst nicht identisch. Ich kann dem gegenübertreten. Ich habe einen gesunden Abstand. Es gibt dafür noch ein schönes Wörtchen, das stammt von Gerhard Terstegen. Ein Lied von ihm haben wir gerade gesungen, Gott ist gegenwärtig. Gerhard Terstegen, ein großer evangelischer Mystiker des 18. Jahrhunderts. Einer seiner Lieblingsworte ist die Abgeschiedenheit. Er benutzt das natürlich ganz anders als wir heute. Wir sprechen von einer abgeschiedenen Gegend, ja. Er spricht davon, dass wir auf unserem geistlichen Weg eine Abgeschiedenheit des Herzens einüben müssen. Wir haben gerade in der fünften Strophe gesungen, mache mich einfältig, innig, abgeschieden. Ein echtes Terstegen-Wort. Und diese Abgeschiedenheit meint genau diese innere Distanz, dieses innere Gegenüber zu den Dingen. Und Terstegen würde sagen, erst da, wo ich ganz bei mir selbst sein kann. Jesus würde sagen, im Kämmerlein. Ja? Also da, wo ich zu den Dingen um mich herum und in mir drin auch, wo ich mich abgeschieden halten kann, erst da in diesem Innenraum ist eigentlich die Begegnung mit dem lebendigen Gott möglich. Gelassenheit als eine Grundvoraussetzung, um Gemeinschaft und Begegnung mit Jesus zu erleben. So viel also zu diesem ersten Punkt, was verstehen wir unter Gelassenheit? Gelassenheit also als diesen Luxus, nicht alles gleich bewerten und beurteilen zu müssen und als die Fähigkeit, zu den Dingen dieser Welt außen und innen, in einen inneren Abstand zu treten, in ein Gegenüber zu treten. Sich selbst, sein eigenes Herz, noch einmal zu unterscheiden, abgeschieden sein, zu unterscheiden zu den Dingen dieser Welt. Kommen wir nun zu der zweiten Frage. Warum ist das denn für unsere Alltagsbewältigung so wichtig? Das ist vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden. Warum ist die Gelassenheit nicht nice to have, ein netter Luxus, sondern eine Notwendigkeit? Jetzt kommen wir zu Paulus und auch zu dem Predigttext, den wir vielleicht noch im Ohr haben. Die Gelassenheit ist notwendig und eine Grundvoraussetzung, damit wir der Vielgestaltigkeit des Lebens, und es ist ja wirklich ein Kaleidoskop, ja, um der Vielgestaltigkeit des Lebens gerecht werden zu können. Ich mache ein Bild. Wir alle kennen die Farben des Spektralkreises. Legen wir in ein Prisma, schicken wir das weiße Licht durch, fächert sich das in den Farben des Regenbogens auf. Ihr habt alle schon mal einen Regenbogen gesehen. Ihr kennt die Spektralfarben. Das fängt dann ganz unten an, bei Ultraviolett, kaum zu sehen, zu spüren. Ja. Geht dann ins Blaue, ins Grüne, ins Gelbe, ins Rote und landet oben im Infrarotbereich. Das können wir mit unseren Augen auch wieder nicht sehen. Also die dunklen Farben unten und die hellen Farben oben. Das ist ein schönes Bild. Und wenn wir diese lange Auflistung im Predigttext, wo Paulus aufzählt, was ihm alles so widerfährt, dann fächert Paulus dort nichts anderes auf als das ganze Spektrum seines Alltags. Das ist apostolischer Alltag, was er uns da erzählt. Da gehört alles zu, Ultraviolett bis Infrarot. Leid und Schmerz und Niederlagen und Katastrophen bis hin zu Siegen und seinen geistlichen Erfolgen der Frucht seines Dienstes. Bei Paulus finden wir das ganze Spektrum. Ich begegne immer wieder mal einem fatalen Irrtum unter Christen, nämlich die Vorstellung, wenn ich so recht ein geistliches Leben führe, und dann haben wir ja so unsere Ideale, was ein geistliches Leben ist, also ganz brennend im Geist, von der Liebe des Vaters durchströmt, ganz nah bei Jesus, oder wie wir auch immer das nennen. Ja? Wenn ich ganz da drin bin, dann bleiben mir bestimmte Farben des Spektrums erspart. Dann brauche ich nur im oberen Teil zu leben, rot, gelb, infrarot, nur in den schönen Seiten des Lebens. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein habe ich noch in der Sonntagsschule gesungen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, naja, das ist ja doch nicht das Leben. Ja? Okay, in dem Lied, in den Strophen geht es auch in die dunklen Seiten, will das Lied nicht verunglimpfen, aber immer wieder begegne ich dem. Kommt eine Schwester zu mir und sagt, ich habe nächste Woche einen schwierigen Umzug vor mir. Der ist schwierig, weil er körperlich anspruchsvoll ist, aber auch emotional für mich sehr schwierig. Kannst du für mich beten? Klar, habe ich gemacht. Woche später kommt sie wieder und sagt, stell dir vor, Johannes, alles lief wie geschmiert. Es lief Hand in Hand. Wir haben gemerkt, da ruhte Segen drauf. Dachte ich, ja. Es war eine Gebetserhörung, habe ich mich sehr gefreut für die Schwester. Aber es war wieder dieses Missverständnis, wenn der Segen Gottes kommt, dann flutschen wir nur noch in den oberen Bereich unseres Spektrums, dann sind wir nur noch im Gelb und Rot, dann haben wir nur noch die sogenannten angenehmen und schönen Seiten des Lebens. Und ein geistliches Leben führen heißt, dass die dunklen Seiten des Lebens, die dunklen Farben, Ultraviolett, dass mir das erspart bleibt. Man merkt das manchmal, wenn Geschwister auch durch Leid gehen, dann sind sie manchmal ganz empört und beleidigt mit dem lieben Gott, als hätte der seine Hausaufgaben nicht gemacht. Als dürfte das doch gar nicht sein. Also wer nur Christ wird, damit ihm die dunklen Seiten des Lebens erspart bleiben, soll bitte damit gar nicht erst anfangen. Denn es ist ein zutiefst heidnisches Denken, dass wir die Religion benutzen, um nur die angenehmen Seiten des Lebens mitzukriegen und damit die schweren Seiten des Lebens uns erspart bleiben. Kommen wir zu Paulus zurück. Paulus liebt diese Aufzählungen. Es gibt in seinen Briefen eine ganze Reihe. Und Paulus sagt, schau, ich kenne alles, das ganze Spektrum. Und das Faszinierende bei Paulus ist, dass er eine wunderbare Fähigkeit besitzt, all diesen Wechselfällen des Lebens, wie wir sie nennen, wirklich auch gerecht werden zu können. Es ist ja wirklich ein Alltag, der unglaublich aufregend ist und auch aufreibend. Ich weiß nicht, ob ich das so durchstehen würde. Aber Paulus entzieht sich keiner dieser Erfahrungen. Da sind Schläge und Verfolgung und da ist alles mit dabei. Und wenn wir da an den Siegen und den Sonnenseiten des Lebens den Segen festmachen würden, dann wäre Paulus kein besonders gesegneter Mensch gewesen. Er besitzt diese unglaubliche Fähigkeit, sich den Dingen in einer optimalen Weise anzupassen. Und ich muss genauer sagen, er ist allen Wechselfällen des Lebens gegenüber gewappnet. Er kann sich dem allen stellen. Er ist ja so ein christliches Chamäleon im besten Sinne des Wortes. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen, allen alles werden. Weinen mit den Weinenden, Lachen mit den Lachenden. Ihr kennt die Bibelstellen. Eine unglaubliche innere Flexibilität und Beweglichkeit, den Dingen des Lebens sich zu stellen und an keiner Stelle zu blockieren oder sich zu verweigern oder Dinge wegzudrängen. Er stellt sich dem prallen Leben ultraviolett bis infrarot. Und das ist nicht nur eine psychische Fähigkeit, das ist eine geistliche Fähigkeit. Philipper 4, Vers 13 sagt er, ich bin ermächtigt durch Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dann kommt wieder so eine Auflistung. Arm sein, reich sein, hoch sein, tief sein. Kann man alles nochmal nachlesen. Paulus liebt diese Listen, diese Aufzählungen, wo er das ganze Spektrum des Lebens so auffächert. Er kann sich den Wechselfällen des Lebens, die nun mal kommen und die uns Christen auch unsortiert auch alle erwischen, begegnen, weil er sich in der Gelassenheit übt. In dieser inneren Fähigkeit, er nennt das, sich von nichts gefangen nehmen zu lassen. 1. Korinther 6, Vers 12. Ich lasse mich von nichts gefangen nehmen. Ich bleibe zu allen in einer gewissen Indifferenz, in einer gewissen inneren Abstand. Ja, ich lasse mich nicht verschlingen, nicht von meinen eigenen Gefühlen, nicht von meinen eigenen Ängsten, nicht von meiner eigenen Schwäche. Ich lasse mich auch nicht verschlingen von den Siegen und von der Vollmacht und von all dem Großen, was der Herr durch ihn auch getan hat. Ich lebe immer in diesem kleinen inneren Abstand in der Gelassenheit. Und das heißt nicht, dass er so in eine stoische Gelassenheit verfiel, so es rutscht mir alles den Buckel runter. Das ist nicht gemeint. Paulus kann da sehr emotional und engagiert und leidenschaftlich sein. Aber ich will mich in nichts gefangen nehmen lassen. Ich will meine innere Freiheit, meine Gelassenheit bewahren. Versteht ihr, wir brauchen also, selbst wenn wir nicht so einen aufregenden Alltag haben wie der Paulus, diese Gelassenheit, um den Wechselfällen des Lebens, wie das Leben so spielt, sagt man ja, was auch an uns herantritt, um denen in einer geistlichen Weise begegnen zu können. Um zu dieser tiefen Haltung zu kommen, die wir von Paulus aus Römer 8 kennen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, das ganze Spektrum von Ultraviolett bis Infrarot, zum Besten dienen. Dazu brauche ich Gelassenheit, damit das geschehen kann. Jetzt kommen wir zum Schluss. Die letzte Frage ist, das ist die wichtigste, wie kommen wir zu dieser Gelassenheit? Wie wächst in uns diese geistliche Grundhaltung der Gelassenheit, die wir so nötig brauchen, um auf eine geistliche Weise auch unseren Alltag und unser Leben zu bestreiten? Ich habe es vorhin schon angedeutet, zur Gelassenheit gehört dieser innere Abstand. Ich kann aber nur zu einer Sache in Abstand kommen oder in ein inneres Gegenüber, wenn ich einen inneren Standort habe. Ja, also wenn ich keinen Stand unter mir habe, dann fange ich an, mit den Dingen mich zu identifizieren. Dann verschwimmt die Grenze zwischen mir und den Dingen, zwischen mir und meinen Gefühlen, zwischen mir und meinen Aufgaben, zwischen mir und meinem Umfeld. Ich brauche ein Standing, also ich brauche einen inneren Standort. Ter Stegen würde wieder sagen, einen abgeschiedenen Ort, einen Innenort. Über den ließe sich viel sagen. Ich will mich beschränken darauf, dass wir diesen Innenort beschreiben können mit einem Ich-Bin-Wort. Also nicht ein Ich-Bin-Wort von Jesus, sondern ein Ich-Bin-Wort von mir selber. Es geht um die Frage, wofür hältst du dich? Paulus bietet uns in dem Abschnitt heute eine Formulierung an. Wir erweisen uns als Diener Gottes. Das war in dieser Situation das Standing von Paulus. Er sagte, ich bin ein Diener Gottes. Diener Christi zu sein, das war für ihn ein Ehrentitel und für ihn was ganz Wichtiges. Hey, ich bin nicht Diener meiner Leute, ich bin nicht Diener der Umstände, ich bin nicht Diener meiner Gefühle, ich bin nicht Diener meiner Gedanken, ich bin nicht Diener von irgendwelchen Leuten, vom römischen Kaiser gleich zweimal nicht. Ich bin ein Diener Christi. Das war das Geheimnis seiner Freiheit. Und, das merken wir jetzt, das Geheimnis seiner Gelassenheit. Da hatte er einen Standort in sich, der wie ein Felsen unter den Füßen war. Hier stehe ich. Ich bin ein Diener Christi. Und jetzt mag das Leben kommen, wie es will. Jetzt mag mir widerfahren, was mir will. Ich kann zu all dem in Gelassenheit treten, weil ich festen Grund unter den Füßen habe. Ich bin ein Diener Christi. Philipper 4, Vers 13 zitierte ich schon. Ich bin von Christus ermächtigt. Ich bin von Christus ermächtigt. Ja. Die Frage von Macht und Sieg, die Frage eines Überwinderlebens, wie es in der Offenbarung heißt, ist die Frage, ob ich zu den Dingen in eine innere Gelassenheit, in einen Abstand treten kann. Ob ich dafür sorgen kann, dass mich nichts gefangen nimmt, weil mein Herz gefangen genommen wurde bereits von Christus. Ich bin ermächtigt von Christus. Noch ein Punkt will ich nennen. Römer 8, das kennen wir auch, da sagt Paulus, ich bin durch nichts zu trennen von der Liebe Gottes. Ich bin untrennbar, ist auch so ein schönes Ich-Bin-Wort. Ich bin untrennbar mit der Liebe Gottes verbunden. Und wer die Stelle im Kopf hat, weiß, da kommt wieder so eine Aufzählung, die das ganze Spektrum des Lebens umreißt. Von Ultraviolett bis Infrarot. Hohes und Tiefes, was auch immer. Nichts vermag mich zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist auch so ein Fels. Und wenn wir jetzt miteinander einen Stille-Tag hätten und jetzt eine halbe Stunde hätten, wo jeder bei sich selbst in seinem Kämmerlein sein könnte, könnte die Aufgabe lauten, was ist dein Fels? Was ist dein Satz? Dein Standing, dein Standort, von dem aus du in Gelassenheit auch in die neue Woche gehen kannst. Vielleicht ist es dein Taufspruch. Versuch ihn mal in ein Ich-Bin-Wort umzudrehen und zu formulieren. Oder ein Trauspruch oder irgendeine Verheißung, mit der du gerade lebst. Und versuch dir das dann herzuholen. Ich bin. Ich bin. Und dann den Grund zu spüren, den Felsen, von dem aus du in Gelassenheit den Wechselfällen des Lebens begegnen kannst. Zum Schluss zurück zum Wochenspruch. Jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, heute ist der Tag des Heils. Diese Gelassenheit können wir immer nur üben in der Gegenwart, im Hier und im Jetzt. Jetzt hier in diesem Gottesdienst. Denn morgen ist morgen und gestern ist vorbei. Der Raum, wo wir die Gnade, die liebende Zuwendung unseres Gottes erfahren, ist immer das Jetzt und das Hier. Darum, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, heute ist der Tag des Heils. Amen. Thank you.